super Technik, danke vielmals. Hat geklappt, sieht gut aus. Kann man das noch irgendwie ein bisschen runtertun? Weißt du, wie das gerade geht? Das wäre super. Perfekt. Tipptopp. Guten Morgen miteinander. Für all die, die mich vielleicht nicht so kennen oder nicht wissen, wer ich bin, mein Name ist Andi Fuhr, ich bin Jugendsekretär von der Ostdivision. Also von diesen ganzen Osten von der Schweiz, da bin ich hierher gekommen, ein bisschen ins Zentrum. Ich habe herausgefunden, oder wieder erinnert, ich bin vor 10 Jahren da gewesen. 2002 sind meine Frau und ich zusammen in die Offiziersschule eingetreten. Und an einem Sonntag oder an einem Wochenende haben wir unseren ersten Einsatz, einen von unseren ersten Einsatz als Ehepaar haben wir da in Rheinach gehabt, noch im Saal drinnen. Ich kann mich erinnern, 2-3 Leute habe ich noch so im Kopf, die ich gesehen und weiss noch, genau, damals schon gesehen. Wahnsinn, was gelaufen ist. In einem Zelt sind wir jetzt, da ist einiges passiert in dieser Zeit drin. Meine Frau und ich wohnen zusammen in Winterthur. Wir haben 4 Kinder. Der älteste, der Timon, ist 12 und dann haben wir 3 Mädchen, Rachel 10, Amelie 7 und Naomi ist 4. Einfach so, dass ihr ein bisschen den Hintergrund seht. Die sind jetzt in Winterthur. Dort sehe ich übrigens schön Wetter, habe ich gehört. Dort regnet es wahrscheinlich gleich wie da. He? Ich habe vorhin gesagt, Offizier sein ist das Beste, was es gibt. Ich gehe noch ein bisschen weiter und sage, Jugendsekretär sein ist der beste Job der ganzen Welt. Das ist das, was ich lebe, was ich spüre. Da kann man diskutieren, gell? Ansichtssache. Damals, als ich von der HSM eingesetzt wurde, bin als Jugendsekretär, habe ich meinen ersten Impuls gewesen, lässig, jetzt darf ich wieder in die Lager. Und jetzt darf ich wieder Wochenende machen, mit Jungen zusammen. Das war so der erste Impuls gewesen. Und irgendwann, wo die erste Begeisterung dann über das, weil man gemerkt hat, es ist halt doch immer, oder? Immer Lager und Wochenende und Allbot. Bin ich mal so ein bisschen Gottes Gegenwart hineingegangen und habe ihn wie gefragt, jetzt neben dem Gott. Neben dem, dass ich das geniessen darf. Dass ich wirklich in einer Aufgabe sein darf, wo mein Herz dafür schlägt. Mit jungen Menschen unterwegs zu sein. Was ist das Thema, das du mir aufs Herz legst? Was ist das Thema, das du willst, dass ich als Jugendsekretär auch anspreche? Und Gott hat mir eine Statistik gezeigt. Das ist eine Statistik von der Ostdivision. Ich weiss nicht, ob sie in der Nordwestdivision so ganz anders aussieht oder vielleicht doch wahrscheinlich sehr ähnlich. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Und ich weiss, Statistik ist immer schwierig und nicht immer das Einfachste von allen Leuten. Ich will euch die ganz kurz erklären, aber eigentlich geht es nur um den blauen Balken. Ich will nur den blauen Balken anschauen, die restlichen sind nicht unbedingt wichtig. Die Statistik zeigt, die eingeschriebenen Kinder, Teenager und Jugendliche in unseren Chor in der Ostdivision. Und wenn wir von eingeschriebenen Kindern und Teenager und Jugendlichen reden, dann meinen wir unsere Kinder, die wir antreffen am Sonntagmorgen, die ihr hier im Zelt versammelt habt, die jetzt hier im Kigo sind, dann meinen wir unsere Teenager, die wir sehen, die da sind. Und wir reden von unserer Jugend. Das sind die eingeschriebenen Kinder, Teenager und Jugendlichen. Und wenn ihr das seht, ist 1991 so ein Moment gewesen, wo es fast knapp 600 Kinder hatte, damals in 35 Chor von der St. Galler und der Zürcher Division, wie es damals noch geheissen hat. Und dann ist irgendetwas passiert. In 4 Jahren ist ein Viertel von diesen Kindern weggebrochen. Ein Viertel von diesen Kindern, Teenager und Jugendlichen, nicht mehr da gewesen, nicht mehr gezählt worden. Und es hat 18 Jahre gebraucht, bis sich das wieder ein bisschen erholt hat. 18 Jahre. 18 Jahre, bis wir ungefähr wieder auf dem gleichen Stand sind. Und über die Ursachen kann man natürlich verschiedene dabei ziehen. Es sind viele kleine Chorden drin, die immer so ein bisschen Schwankungen haben. Das kennen wir vielleicht auch so, wie wir es wissen. Es war eine Stagnation gewesen bis etwa 1999. Und dann hat der Vater von Björn eine Vision gesetzt. Und man hat sich unter anderem bewusst der Kinder- und Jugendarbeit gewidmet. Man hat Kindersekretärenstellen geschaffen. Das war so ein Moment, wo ich jetzt im Nachhinein das Gefühl habe, dort ist wie so ein Schub gekommen. Man hat gemerkt, dass es wichtig ist, den Kindern und Teenagern und Jugendlichen auch Zeit zu geben. Nicht nur ehrenamtliche, sondern auch vollzeitliche Zeit. 18 Jahre hat es gebraucht, bis, ich nenne es mal, das verlorene Viertel wieder zurückgekommen ist. Und wenn ich das so anschaue, dann lösen sie mir innen so wie 2 Gefühlswelten aus. Es gibt eine schwierige, eine negative Gefühlswelt. Eine Traurigkeit. Wisst ihr? Das ist ein Teil von meinem Leben. 1991 bin ich 17 gewesen. 1990 ist die Zeit, die ich vorher erzählt habe, vom Spital. In diesem verlorenen Viertel sind ganz viele von meinen Freunden und Kollegen, die mit mir zusammen in der Heilsweh gross geworden sind oder aufgewachsen sind. Das sind ganz viele, die ich nicht mehr sehe, die nicht mehr in der Heilsweh sind. Und es wäre zu kurz gegriffen zu sagen, die sind überall noch mit anders die anderen Gemeinden. Es gibt ganz sicher solche. Aber es gibt ganz viele von denen, die mit mir zusammen in der Heilsweh unter dem Wort Gottes gross geworden sind, die nicht mehr mit Jesus unterwegs sind. Ich mag mich erinnern an einen Kollegen von mir von damals, wo ich getroffen habe und mir gesagt hat, weisst, das mit dem Gott, das weiss ich irgendwie. Aber es ist einfach nicht im Zentrum von meinem Leben. Es ist nicht im Zentrum von meinem Leben. Es gibt eine positive Ebene von meinen Empfindungen. Und die positive Ebene ist das, dass ich sehe eine Dankbarkeit Gott gegenüber, dass er das wieder geschenkt hat. Dass es nicht einfach so geblieben ist, sondern dass er uns die Kinder, Teenager und Jugendlichen wie zurückgeschenkt hat. Aber ich frage mich ein bisschen, was hat uns das gekostet? Versteht ihr? Was hat es uns gekostet? Was löst die Statistik in dir und in mir, in unseren Herzen aus? Ich frage mich auch, was für einen Platz geben wir unseren Kindern, unseren Teenagern und unseren Jugendlichen in unseren Chor, in unseren Gemeinden? Wie können wir sie fördern? Wie sieht die Förderung aus von dieser Jugend, die eine nachhaltige Förderung ist? Hey, wie können wir es sicherstellen, dass die Kinder, Teenager und Jugendlichen gross dürfen werden mit Jesus? Wie können wir sicherstellen, dass sie zu Säulen dürfen werden in unseren Gemeinden? Was sind uns unsere Kinder, Teenager und Jugendlichen wert? Als Jugendsekretär bin ich viel in der Ostdivision unterwegs. Ich gehe jeden zweiten Sonntag irgendwo in ein Chor und probiere zu predigen und probiere Zeit zu haben und die Leute so ein bisschen zu sehen. Und ein Satz, der mir immer wieder entgegenkommt, kommt von Leuten und die kommen zu mir und sagen, ja, unsere Jugend, das ist Zukunft, das ist die Gemeinde von morgen. Und das sind Leute, die das absolut positiv meinen. Ich weiss, dass das bei denen ganz einen wichtigen Stellenwert im Herzen hat. Aber ich habe gemerkt, dass da ein Denkfehler drin ist. Unsere Jugend, unsere Kinder, Teenager, das ist nicht die Gemeinde von morgen, das ist die Gemeinde von jetzt. Wir haben es doch jetzt. Die sind Teil von dieser Gemeinde. Die sind vorher da im Gottesdienst gewesen, jetzt sind sie da und haben ihre Zeit mit Gott. Es sind vielleicht unsere Leiter vom Morgen. Es sind vielleicht unsere Stützen vom Morgen. Ich möchte meine Predigt unter eine Aussage stellen von Paulus. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 15 bis 16. Der Paulus sagt dort, selbst wenn ihr 10.000 Lehrer in Christus hättet, so habt ihr doch nicht viele Väter. Ich habe euch die rettende Botschaft von Jesus Christus gebracht, und dadurch habt ihr das Leben empfangen. Darum bitte ich euch, folgt meinem Beispiel. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem jungen Mann. Ich war in einem Chor. Und ich versuche auch, mich so auf die Jugend zuzugehen und mit ihnen so ein bisschen austauschen. Wo steht ihr? Wie hast du es? Und ich hatte ein Gespräch mit dem jungen Mann. Der ist in der Heilsarmee aufgewachsen. Das ist ein Heilsarmee-Kind. Seine Eltern sind Offizier von der Heilsarmee. Und ich rede so mit ihm und tausche aus über seine Zukunftspläne. Über das, was ansteht. Und irgendwann mal sehe ich, dass ein Augenwasser überkommt. Ich sehe und spüre eine riesige Not. Ich spüre einen jungen Mann und sehe einen jungen Mann, der brüllt und mir sagt, weisst du, Andi, was ich jetzt bräuchte, ist jemand, der mir hilft, all die Kisten zu ordnen von meinem Leben. Ich bräuchte ganz dringend irgendjemand, der mir zeigt, wie es weitergeht, auf was ich setzen soll und auf was ich lieber die Hände vorlassen soll. Aber ich habe einfach niemanden. Und ich sehe die Verzweiflung in dem Gesicht. Und ich spüre eine Herzensnot. Oder ich denke an einen jungen Bursch aus einem von meinen Teenagerlager. Auch seine Eltern seit Jahren in der Heilsarmee. Auch er, ein Heilsarmee-Kind. Und der Bursch könnte man vielleicht einfach sagen, er hat die falschen Freunde. Weil die falschen Freunde, langweilig, niemand, der sich Zeit nimmt, ihm zu zeigen, wie man Freizeit auch gestalten könnte, hat dazu geführt, dass er vor einer knallharten oder in einer knallharten Erziehungsmassnahme steht. Er hat etwas verbockt. Er hat mehrere Brüche begangen. Und der Staat greift ein. Und er setzt in die letzte Massnahme hinein, bevor er mit Volljährigkeit die ganze Gesetzeshärte zu spüren bekommt. ist ein Bursch, der sein Leben Jesus Christus übergeben hat, vor 4 Jahren in einem Lager von mir. Und ich frage mich einfach, schafft er das? Checkt er, um was es geht? Begreift er, wo er drin steht? Und wer hilft ihm dabei? Wer wischt ihm den Kopf? Wer begleitet ihn in Liebe und mit Freundschaft? Oder ich denke an ein Mädchen, das sich vor kurzer Zeit bekehrt hat. Und ich triff sie, und wenn ich junge Leute kennenlerne, die sich bekehren, dann spüre ich eigentlich auch so einen Drive. Dann spüre ich so eine Kraft, und ich begegne ihr, und da ist so eine Belastung spürbar. So eine Not. Und ich frage, hey, was ist denn los? Und sie sagt mir, weisst, ich weiss im Kopf, dass das, was war, vergangen ist. Dass ich eine neue Kreatur bin, dass etwas Neues anfängt. Aber es gibt so viel, was ich nicht begreife. Es gibt noch so viel, was ich nicht verstand, was da predigt wird. Ich bräuchte jemanden, der mir hilft, mich geistlich zu entwickeln. Ich bräuchte jemanden, der mir hilft, zu verstehen, was ihr da überhaupt erzählt. Ich spüre mir eine Sehnsucht nach geistlicher Begleitung, sagt das Mädchen. Und mich bewegen die Aussagen. Als Jugendsekretär habe ich x-seitige Gespräche. Versteht ihr? Das sind nicht einfach 3 und das ist 100%. Das ist ein Teil von ganz vielen solchen Empfindungen. Und es bewegt mich. Und ich sehe viele junge Menschen, die eine Sehnsucht in sich hineintragen nach geistlicher Begleitung. Nach Eltern, die da sind. Nicht nur biologischen Eltern, das ist ganz ein anderes Thema, aber geistlichen Eltern, die da sind. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott uns Menschen mit einem Bedürfnis geschaffen hat, nach Beziehung. Nach einem Gegenüber. Er hat das gesehen schon damals beim Adam. Und hat ihm eine Frau, eine Gefährtin geschenkt. Und das ist bei uns nicht anders. Ich spüre das bei jungen Menschen, wisst ihr? Und das ist in vielen Gemeinden und bei weitem nicht nur in der Heilsarmee eine Not. Es ist eine Not, die wir diskutieren, eine Not, die wir wahrnehmen. Wir merken, dass eine Art Vakuum entstanden ist, durch einen Mangel an Anleitung, durch einen Mangel an Begleitung und Führung. Und das ist meine Not als Jugendsekretär. Und Gott hat mir gesagt, mach das zum Thema. Sprich das an, auch wenn es ein schwieriges Thema ist. Habt ihr Mut dazu, das zu sagen, was ich dir aufs Herz gebe. Und das versuche ich heute Morgen. Wisst ihr, ich sehe Generationen, die auseinanderlaufen. Ich sehe eine ältere Generation, das ist meine Generation und die von meinen Eltern und die von meinen Grosseltern, die den Karren schmeissen. Ich sehe viel Herzblut, das investiert wird in unsere Heilsarmee-Gemeinde, in unsere Gemeindelandschaft in der Schweiz. Ganz viele, die sich engagieren, die wissen, das ist mein Auftrag. Und ich möchte all denen Danke sagen, vielleicht auch stellvertretend, die da sitzen und andere, die da sind, die sich in die Jugend investieren und das seit manchem Jahr. Das ist ein so wertvoller Dienst. Und es gibt ganz viel anderes und ihr investiert euch und gebt alles. Und ich sehe eine junge Generation, die kommt, die am Wachsen ist, die von jetzt auf sofort die Säule werden sollte. Versteht ihr? Wo von jetzt auf sofort, wenn sie rum sind, sie 16, geht zum Mitgliedschaft, geht zum Fragen, wie stellst du dich zu Jesus, wo gehörst du an, hilf mit, wird gross, wird zu einer Säule, wir brauchen dich. Von jetzt auf sofort. Und ich sehe, wie sie überfordert sind. Ich realisiere, wie ganz viele überfordert sind mit dem. Weil man ihnen irgendwie nicht gelernt hat, den Schritt zu tun. Die junge Generation, unsere junge Generation braucht eine ältere Generation, die an sie glaubt, die sie unterstützen tut. Was mich freut, ist, dass ich realisiere, dass wir immer wieder mehr Junior-Soldaten einreihen haben. Auch das ist ein Balken, der dort brutal am Abgang war, seit 20 Jahren. Und langsam sind wir so total so der Schritt und es darf wieder passieren, dass mehr junge Kinder sich entscheiden, Junior-Soldaten zu werden. Und dort gibt es so ein Götti-System, so ein Gotti-System. Und das ist eigentlich so ein Ansatz in dieser Denkweise hinein. Aber ich habe gemerkt, wir sind viel schnell zufrieden mit dem, dass wir sie einreihen und Freude haben an denen. Aber wie geht es weiter? Wie ist man denn so ein Junior-Soldaten-Götti? Was heisst so ein Gotti zu sein? Wie kann man das wirklich machen? Unsere junge Generation braucht eine ältere Generation, die an sie glauben tut. Und genau das ist, was geistliche Eltern, was Mentoren machen. Sie überlehnt es nicht dieser Jugend generell alleine, den Weg zu finden. sondern sie geben etwas weiter von dem, was sie in ihrem Herz haben. Sie geben etwas weiter von dem, was sie gelehrt haben. Sie geben ein Vermächtnis weiter. Wisst ihr, was passiert, wenn man eine Generation sich selber überlässt? Ich werde euch das an einem Beispiel von den weissen Nashörnern von Südafrika erzählen. Das sind die weissen Nashörner. Ich habe sogar ein Bild gefunden. Ja, sie sehen ein bisschen weiss aus. He? Die weissen Nashörner von Südafrika. Vor ein paar Jahren hat sich in einem Wildreservat in Südafrika die Situation ergeben, dass das Überleben von den weissen Nashörner gefährdet war. Und zwar extrem. Man hat mehrere Tiere von dieser Art wieder natürlich gestorben aufgefunden. Und die Tierpfleger haben gesagt, wir müssen herausfinden, wer unsere weissen Nashörner umbringt. Wer bringt die weissen Nashörner um? Und sie haben Videokameras installiert und haben das beobachtet über mehrere Zeit. Und irgendwann haben sie es ausgewertet. Und die Auswertung hat etwas ganz Interessantes gegeben. Das waren nicht irgendwelche Wilderer, die Nashörner umgebracht haben. Menschen. Es waren junge Elefantenbullen, wo die Nashörner ganz wieder natürlich durch die ganze Steppe gehetzt haben, bis die zusammengebrochen sind vor Erschöpfung. Dann hat man gesehen, wie die Elefanten Äste und Steine genommen haben und die Nashörner beschossen haben mit dem und schlussendlich haben sie zu Tod getrampelt. Wegen dem ist das passiert. Elefantenbullen, wo die Nashörner zu Tod getrampelt haben. Und die Verantwortlichen von diesem Wildreservat haben sich angefangen zu überlegen, was ist da passiert? Wieso passiert das? Und die Antwort haben sie gefunden in einer Entscheidung, die 20 Jahre vorher getroffen worden ist. 20 Jahre vorher haben sich die damaligen Verantwortlichen entschieden, dass sie Elefanten von einem benachbarten Reservat überführen wollen. Aber weil der Transport teuer war, man wenig Platz hatte, hat man gesagt, wir lassen die grossen Elefanten, wir nehmen nur kleine Elefanten, dann haben wir mehr Platz. Und sie haben einfach die kleinen Elefanten genommen und haben die eingeführt und die sind bei ihnen in dem Reservat gross geworden. Aber die Elefanten, diesen kleinen, haben die älteren Elefanten gefehlt. Die Generation, die Disziplin hergestellt tut. Die Generation, die wahrscheinlich, das können Elefanten wahrscheinlich auch untereinander kommunizieren und erzählen, wie es geht und läuft. Die Elefantenbullen haben sich extrem aggressiv entwickelt. Und zwar, weil die ältere Generation gefehlt hat. Und die Verantwortlichen für den Wildreservat haben sich entschieden, wir müssen das ändern und haben versucht, ältere, reifere Elefanten in die Herde einzuführen, nachträglich. Ganz spannend war zu beobachten, dass das natürlich einen Kampf ausgelöst hat, oder? Tier mit ihrer Hackhornung. Aber dass die jüngeren Elefanten die Älteren relativ schnell akzeptiert haben. Weitergehend sogar. Sie haben den Eindruck bekommen, die Elefanten geniessen, dass sie unter einer Anleitung stehen. Ältere Elefanten, die wieder ihre Verantwortung wahrgenommen haben und gezeigt haben, wie es läuft. Und von dem Moment an, wo die älteren Elefanten in die Herde eingeführt worden sind, hat es keinen einzigen unnatürlichen Todesfall von diesen weissen Nashörnern mehr gegeben. Gellet? So ein Beispiel illustriert etwas und kann man natürlich überstrapazieren. Aber mir bringt es so zum Ausdruck, was junge Christen gewinnen können, wenn ihnen geistliche Mentoren zur Seite stehen. Wenn es Menschen da hat, die sie begleiten, die sie führen, unterweisen. Und auf der anderen Seite zeigt es mir, was eine junge Generation kann verlieren, wenn sie nicht angeleitet wird. Was bei einer jungen Generation könnte passieren. Das Jugendwerk von der Heilsarmee hat vor etwa 5 oder 6 Jahren einen Traum definiert. Und wir haben die Bewegung, die Neuausrichtung Revolution genannt. Eine Revolution von der Liebe. Und der Traum, den wir damals formuliert haben als Jugend- und Kindersekretär, das ist der Traum, den ich ganz fest in meinem Herzen habe. Wir träumen von einer relevanten Heilsarmee. Von einer nachhaltigen Heilsarmee, von einer bedeutungsvollen Heilsarmee. Wo Jesus über alles liebt und Gott ganz vielseitig angebetet wird. Wir träumen von einer Heilsarmee, wo Kinder und Teenager und die Jugendlichen im Glauben dürfen wachsen. Wir träumen von einer Heilsarmee, wo mutig und kreativ ihren Glauben weitergibt und oft nicht von der heutigen Gesellschaft Antworten kann geben. Eine Heilsarmee, wo sie ihren Platz einnimmt. Und ich habe wie gemerkt, damit der Traum überhaupt kann Wirklichkeit werden, auch mit einer jungen Generation braucht es eine ältere Generation, die sich investieren tut in die junge Generation hinein. Es geht um konstruktive Beziehungen zwischen den Generationen. Versteht ihr? Dass Generationen zusammenkommen. Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann merkt man, es gibt zahllose Beispiele, wo Mentoring, wo geistliche Elternschaft funktioniert hat. Jesus hat das demonstriert an seinen Jüngern. Er war mit denen unterwegs gewesen, ist ihnen sicher ein väterlicher Freund gewesen und hat ihnen gezeigt, um was es geht. Oder der Paulus, der Timotheus unterwiesen hat, damit er nachher eine Gemeinde übernehmen konnte und leiten. Der Elia, der für den Elisa zum geistlichen Vater geworden ist. Der Mosua, der Josua trainiert, der Josua trainiert hat, damit er irgendwann einmal seine Positionen einnehmen konnte und das Volk konnte ins verheißene Land führen. X weitere. In all diesen Beispielen sehen wir, dass die geistlichen Väter und Mütter etwas weitergegeben haben, ein Vermächtnis weitergegeben haben, damit die Nachkömmlinge irgendwann ihre Position haben können einnehmen. Quer durch die Bibel durchlesen wir von diesen Beziehungen. Und davon, dass etwas weitergegeben wird. Und ich glaube, dass genau das heute nötig ist. Wir müssen, wir dürfen, wir sollen etwas weitergeben an eine jüngere Generation. Der Apostel Paulus hat gewusst, dass das etwas vom Wichtigsten ist. Es muss weitergehen. Es kann nicht nur bei uns bleiben. Es muss weitergehen. Er war für viele ein geistlicher Vater gewesen. Und er hat das Modell wie auch rausgestrahlt vom Begleiter. Und hat gesagt, folgt meinem Beispiel. So wie ich dem Vorbild folge, wo Jesus Christus mir gegeben hat. Der Jesus, der mit Menschen unterwegs war. Der Jesus, der Menschen vorbereitet hat. Damit sie dann, wenn er zurück zum Vater geht, zum himmlischen Vater, seine Aufgaben können übernehmen. Seinen Platz können einnehmen. Der Paulus hat im Thessalonicherbrief, wir haben es vorher gelesen, das ist ein Brief, der voll ist von diesen Bildern. Und am Schluss von diesem Brief formuliert er ein Gebet. Zum einen sagt er, ich will euch wieder sehen. Aber zum anderen gebe ich euch den Auftrag. Sind füreinander da. Helfen einander. Zeigen einander die Liebe, wie ich sie zu euch habe. Und es ist meine Überzeugung, dass die Kirche vom Neuen Testament dazu bestimmt war, eine wachsende Kirche zu sein. Eine gedeihende Kirche. Und ich bin überzeugt, dass das für uns heute genau gleich gelten tut. Auch wir sollen wachsen. Auch wir sollen nicht nur von der Menge her wachsen, sondern eben auch von der Tiefe, von unserem Herz her wachsen. Leben wir unseren Glauben einfach für uns? Oder geben wir etwas von dem weiter? Unsere Jugend braucht Vater oder Mutter. Nicht nur biologische, sondern geistliche Eltern. Und ich glaube, dass Gott in unserer Heilsame etwas will, wie neu anstossen. Von Generationen, die miteinander unterwegs sind. Weil sich so die Verheißung aus Malachi 3, Vers 24 erfüllt, dass das Herz der Väter sich wieder den Söhnen zuwenden tut. Und das Herz der Söhne wieder ihren Vätern umgekehrt werden. Und gell, jetzt verstehe mich richtig. Wenn ich heute Morgen da stehe und das erzähle und sage, euch mein Herz euch zeige, dann mache ich das nicht, weil ich das Gefühl habe, ich bin das beste Beispiel. Ich mache das, weil Gott das Thema auf mein Herz gelegt hat. Ich mache es, weil ich einfach nicht mehr wegschauen kann. Weil ich nicht mehr wegschauen will. Mir wird schmerzlich bewusst, wie oft ich selber meinen vier eigenen Kind, der Vater nicht immer bin, was bräuchte. Der Vater, der da ist und sie lehren tut, mit dem Jesus unterwegs zu sein. Wie oft kenne ich den Moment, wo ich das Gefühl habe, wenn ich in einem Chor bin und ein junger Bursch oder eine junge Frau kommt auf mich zu und teilt ihr Herz, wie mir der erste Impuls ist. Und es beschämt mich eigentlich, ich habe fast keine Kraft, um für dich jetzt auch da zu sein. Wie oft gibt es Momente, wo ich das Gefühl habe, sollen doch die anderen auch mal. Ich habe noch so viel anders. Und eigentlich beschämt mich das, weil ich glaube, dass wir einen Auftrag hätten, wo dort Priorität dürfte gesetzt werden. Es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, wo meine Eltern sich scheiden lassen haben. Mit 12 haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und damals ist mein Grossvater in die Bresche hineingesprungen, die mein Vater nicht mehr hat füllen. Mein Grossvater ist plötzlich da gewesen. Mein Grossvater hat mich genommen. Wir sind 2 Jahre lang fast jeden Freitagabend auf Frutigen gefahren, ins Berner Oberland, wo wir unser Häuschen haben. Und dort hat er einfach mit mir zusammen gearbeitet. hat Zeit mit mir verbracht. Bis am Samstag am Abend, dann sind wir heimgefahren, am Sonntagmorgen haben wir zusammen mit der gleichen Musik. Der Björn ist eine Reihe weiter vorne und hat Musik gemacht. Und ich bin mit meinem Grossvater eine Reihe weiter hinten gewesen, in der SV-Reihe, und wir haben da gespielt. Das ist klar gewesen, am Sonntagmorgen sind wir zurück. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Grossvater hat einfach, ja, hat einfach einen gebraucht, der ihm hilft, an dem Häuschen zu arbeiten und jätten und was auch immer. Und wenn ich zurückschaue, merke ich, hey, wir haben so viel geschwätzt. Wir haben so viel austauscht. Ich kann all meine Fragen können stellen. Ich kann meinem Grossvater können fragen, hey, jetzt erzähl mal, wie das Jesus meint. Und ich kann ihm meine ganzen Krämpfe mit dieser Heilsame können weitergeben, die mich gefrustet hat. Ich wüsste nicht, ob ich heute da wäre. Als Offizier von der Heilsarmee und als Jugendsekretär mit dieser Herzensüberzeugung, wenn mein Grossvater damals nicht gewesen wäre, der diese Aufgabe übernommen hat. Vielleicht sitzt du heute Morgen da und sagst, das ist alles schön und gut. Wer kann dann Mentor sein? Wer kann ein geistlicher Vater oder geistliche Mutter sein? Was braucht es denn dazu? Meine Überzeugung ist es, dass es nicht eine theologische Ausbildung braucht. Es ist meine Überzeugung, dass es nicht zuerst irgendeinen Coaching-Kurs braucht, sondern du und ich, wir tragen einen Rucksack mit Erfahrungen mit. Was Gott braucht, ist in erster Linie Männer und Frauen, die bereit sind, von ihrem Leben zu erzählen. Es hat mich so beeindruckt, als mein Grossvater, er ist 44 Jahre älter als ich, wir haben am gleichen Tag Geburtstag, das ist noch ein schönes Detail, wo mein Grossvater sagt, hey Andi, das kann ich im Fall nicht. Oder mein Grossvater steht da, mein Grossvater, und sagt mir, da habe ich gesündigt. Das habe ich falsch gemacht und nennt das beim Namen. Und ich bin da gestanden und dachte, das gibt's doch gar nicht. Wenn man gross wird, kann man doch das alles. Wenn man gross wird im Glauben, hat man doch das alles im Griff. Es braucht Männer und Frauen, die von ihren Siegen und von ihren Niederlagen erzählen. Versteht ihr? Es braucht Ältere, Väter und Mütter, die anfangen zu erzählen von dem, was sie nicht gut können. Wie sie scheitern und in der Gegenwart von Jesus wieder aufstehen dürfen. Wieder weitergehen mit einem Jesus, der barmherzig ist und vergibt. Der nicht einfach ein Mai-Mai-Jesus ist, sondern ein Jesus ist, der mit klaren Werten dasteht, aber der mit dir weitergeht, wenn du strauchelst. Der bereit ist, wenn du aufstehst, zu sagen, hey, wir gehen einfach weiter miteinander. Und vielleicht sitzt du da und sagst, das kann ich nicht. Ich finde wie keinen Zugang zu diesen Teenagern, zu dieser Jugend. Ich weiss nicht, wie ich das machen soll. Und auch da ist der Paulus uns ein Vorbild. Der Paulus selber, der Paulus, der sagt, nehmt mich zum Vorbild, sagt, ich kann alles. Aber nur durch den, der in mir hineinlebt, durch Jesus Christus, der in mir hineinlebt, kann ich alles. Er ist es, was tut. Ich komme zum Schluss von meiner Predigt. Ich werde euch ein Bild zeigen. Es ist ein kleiner Clip. Und ich hoffe, man sieht es und man hört es. Es ist ein Film von einem Vater, der seine Rolle wahrnimmt. Wo Vater ist. Die Situation ist so, dass der Vater einen Sohn hat, der schwer behindert ist, körperlich behindert. Und der Sohn hat einen Wunsch. Ich will einmal in meinem Leben bei einem sportlichen Wettkampf, bei einem Triathlon dabei sein. Ich will das absolvieren. Und wenn er den Bub, den Sohn sieht, merkt er, das ist unmöglich. Der Mann ist so schwer behindert, dass er weder selber laufen, noch irgendetwas anderes kann. Ob er reden kann als solches, weiss ich nicht, aber man weiss, dass der Wunsch so geäussert worden ist. Und der Vater gibt eine Antwort und probiert, seinem Sohn den Wunsch zu erfüllen. Wir schauen es miteinander und ich hoffe, es kommt vom Ton her. Sonst schauen wir es mal. Jetzt musst du wegen dem Ton nochmal raus. Oh.
And the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies this life within me cries. I know my Redeemer lives. I know.
Ich habe 3 Jahre lang in einem Heim gearbeitet für schwer geistig und körperlich behinderte junge Erwachsene. Ich habe mitbekommen, wie Eltern sich mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, dass sie irgendwann werden sterben und ihre Kinder nicht selber ein Leben leben können. Ich mag mich an ein Elternpaar erinnern, das eine riesige Not hatte. Beide zusammen waren 80 gewesen. Und ihr Sohn, 40, 45, und er wird nie alleine leben können. Und die Eltern müssen sterben im Wissen, unser Sohn bleibt zurück. Und wer kümmert sich um den Sohn? Wer ist da? Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass unsere Jugend so einen Ziellauf erleben darf. Und ich wünsche mir, dass wir miteinander erleben dürfen, wie wir miteinander unterwegs sind. Wie eine ältere Generation ihren Teil übernimmt, damit die junge Generation kann weiterlaufen, kann den Ziellauf erleben. Ich möchte Ihnen einen Moment geben von einer Entscheidung. Ich weiss nicht, was du empfindest, wenn du jetzt da sitzt. Ich weiss nicht, ob du das Gefühl hast, das ist alles schön und gut, aber ich weiss nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht sitzt du da und du merkst, dass Gott dir etwas in deinem Herz anklingen lässt. Dass Gott wie zu dir sagt, du bist ein geistlicher Vater, du darfst eine geistliche Mutter sein. Vielleicht findest du das noch völlig abstrus, weil du das Gefühl hast, du kannst nicht, du weißt noch gar nichts, du müsstest noch so viel mehr wissen. Und ich möchte wie heute Morgen dir die Möglichkeit geben, mach doch den ersten Schritt. Ein erster sichtbarer Schritt, damit Gott die Freiheit bekommt, dir zeigen, was es bedeuten soll. Ein Schritt auf Gott zu, ein Ziel von Gott, zeig du mir, was das genau heisst. Wie kann ich anderen dienen? Wir haben das Thema letzte Woche auch schon angesprochen. Wie kann ich für andere da sein? Oder vielleicht sitzt du schon da und sagst, alles, was ich brauche, ist genau so ein Vater. Genau so eine Mutter. Und verstehe mich richtig, das ist völlig altersunabhängig. Es kann sein, dass du 40, 50, 60 bist und da sitzt und sagst, ich brauche jemanden, der mir hilft, meine Kisten vom Leben zu ordnen. Ich muss nicht aufstehen und anschreiben, dass ich Vater und Mutter kann sein. Ich brauche jemanden, der mir hilft, der mich als Mentor begleitet. Ich will euch Mut machen, vor euer Herz zu treten und ihn zu fragen, was willst du mir ins Herz hineingeben? Was willst du mir ins Herz heute Morgen? Wir werden miteinander das Lied hören oder hören. Mir geht es um Gebetshaltung. Einfach in der Haltung vom Gebet Gott fragen, soll ich den ersten Schritt tun? Zeig du mir, was das bedeutet. Und es ist die Möglichkeit, gell? Es ist genau gleich wichtig, ob man das am Platz macht oder vielleicht auch sichtbar. Es kommt überhaupt nicht darauf an. Gott sieht dein Herz hin. Aber manchmal hilft es uns, wenn wir einen sichtbaren Schritt tun. Und ich möchte euch wie Mut machen, dafür zu kommen und euren Namen in das Buch hineinzuschreiben. Es gibt eine Seite für geistliche Väter und Mütter und es gibt eine Seite für Leute, die sagen, ich hätte Interesse an einem Mentoring. Der Mut haben, Gott gegenüber wie zum Ausdruck bringen, ich weiss vielleicht noch nicht wie. Ich weiss noch nicht genau, was das soll bedeuten. Aber ich will dir die Freiheit geben, mit meinem Leben zu machen, was du willst. Wenn ihr wollt, dürft ihr den Namen da reinschreiben. Es gibt eine Möglichkeit, auf euch zuzukommen. Es gibt eine Möglichkeit, mit euch das diskutieren. Ich habe sogar schon erlebt, dass ein junger Mann sich gewünscht hätte, mit jemandem aus dem Chor, er hat genau gewusst, wer unterwegs zu sein, aber er hat sich nicht getraut, den Mann anzusprechen. Und als er am Sonntagmorgen den Mann gesehen hat, aufstehen und anschreiben, hat er gewusst, jetzt ist der Weg frei. Das kann auch helfen, versteht ihr? Aber ihr kommt vor Gott und er entscheidet, was er mit eurem Leben will. Haben wir den Mut, einen Schritt zu gehen. Wir wollen einfach beten und singen. Und für die Wände, die dürfen reinschreiben. Und für die es für sich einen Platz haben, machen, das ist genau gleich wertvoll.